Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI-Melange aus Wien. Heute habe ich wieder einen super speziellen Gast bei mir. Sie nennt sich Creator Economist, unternehmerische Journalistin. Sie ist eine Erklärerin der Business und Tech News. Sie ist Beraterin und Kolumnistin. Aber sie ist auch eine Marathonläuferin, eine US-Kennerin und definitiv eine neugierige Seele. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth Oberndorfer, zum AI Melange Podcast und danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Liebe Lisa, ich kenne dich als Lisa. Ich hoffe, das ist okay,
ja,
dass
das
ich dich.
Ist mir im Gespräch immer lieber.
Sehr gut, dass ich dich so nenne. Wo trinkst du heute eigentlich deinen Kaffee? In Texas, am Traunsee oder in Wien oder ganz woanders?
In Wien diesmal. Ich bin tatsächlich viel unterwegs, aber unter der Woche bin ich eigentlich immer in Wien.
Ah, sehr gut. Also wenn ihr Lisa treffen wollt, unter der Woche ist sie in Wien. Sie ist zum zweiten Mal eine Journalistin oder im weitesten Sinne eine Journalistin bei mir im Podcast, aber zum ersten Mal eine wirklich ausgesprochene Tech- und Business-Journalistin. Also ich bin wirklich gespannt auf unsere heutige Folge und irgendwas sagt mir, das wird vielleicht ein bisschen so eine Mesh-Folge, weil Lisa war nämlich vor kurzem beim South by Southwest in Texas. Das ist einer der einflussreichsten Tech- und Musikkonferenzen der Welt. Daher bin ich wirklich neugierig auf alles, was sie von dort mitgenommen hat und natürlich, wie es Lisa so mit der KI geht. Aber starten wir zuerst mit den KI-News der Woche. Eine Last-Minute-News, also wirklich so in der letzten Stunde hat sie sich noch hineingeschlichen, nämlich die Ankündigung oder eigentlich der Release des neuen Bildgenerierungsmodells von ChatGPT als Teil des 4o-Modells. Was hat sich da genau getan? Also vor circa ein paar Stunden, 7-8 Stunden, hat OpenAI eine neue Version der Bildgenerierung rausgebracht. Bisher hat ChatGPT auf DALL-E zurückgegriffen. Also das ist ein Modell, das eben für Bildgenerierung geeignet war und viele von euch haben das sicher schon ausprobiert. Das war ganz okay, aber es hat nie wirklich das gemacht, was man sich von einer Bildgenerierung wirklich erwartet hätte. Manche von euch erinnern euch, dass ich mich auch, es ist zwar nicht DALL-E gewesen, es war Midjourney, aber funktioniert technisch nach dem gleichen Prinzip. Ich habe mich vor ein paar Wochen über Midjourney beschwert, weil es meinen Anweisungen nicht gefolgt ist. Also wenn ich ein Bild zum Beispiel per Texteingabe verändern wollte, hat es immer ein komplett neues Bild erfunden. Und letzte Woche hat Google Gemini 2.0 Flash Modell, ich habe auch davon geschwärmt, hat nämlich genau dieses Problem gelöst, weil es endlich ein Bildmodell geworden ist, das es eben tut, was man sich erwartet. Und seit gestern Abend reiht sich jetzt auch ChatGPT in diese neue Art der Bildmodelle ein. Wie findet ihr diese Feature? Das ist wahrscheinlich die allerwichtigste Frage. Ihr müsst im ChatGPT das 4o-Modell auswählen, das jede Person hat Zugang dazu, man braucht kein Premium-Modell. Und wichtig ist, im Eingabefenster müsst ihr bei diesen drei kleinen Punkten erstelle ein Bild auswählen. Also nicht einfach prompten, sondern rechts unten drei Punkte, erstelle ein Bild und dann erst prompten. Und das Bild arbeitet etwas langsamer als DALL-E, also bitte nicht enttäuscht sein. Und ganz wichtig, was könnt ihr dann damit machen? Also ihr könnt zum Beispiel das Allerwichtigste, einen guten Text im Bild darstellen. Also keine falschen Darstellungen, keine falschen umgedrehten Buchstaben. Also Text wird richtig dargestellt. Man kann zum Beispiel damit sogar Comics zeichnen lassen. Man kann ein Bild verändern, also ein Bild hochladen und sagen, bitte verändere das und das oder ergänze das und das. Und. Es gibt mittlerweile im Internet auch wenn es erst nur ein paar Stunden sind, dass die Feature draußen ist, schon unzählige Beispiele und Videos, was man damit tun kann. Ich habe es natürlich auch gleich heute in der Früh getestet und bin recht angetan, auch wenn es nicht perfekt ist. Das ist ganz wichtig. Ich habe einige Anläufe gebraucht, um ein Bild zu generieren. Das werde ich heute am Nachmittag dann gleich natürlich auf LinkedIn posten. Es war schon wirklich besser und wirklich gut. Also endlich ein Bildgenerierungstool, das zu, sagen wir, 90% das macht, was man sich erwartet. Und am besten probiert es selbst, spielt euch ein wenig damit herum. Damit bekommt ihr auch ein gutes Gefühl, was das Ding kann. Also eine Feature, die man sich nicht entgehen lassen soll. Ein anderes Modell hat auch eine super nützliche Feature bekommen. Wenn ihr Claude-Jünger sind, wenn ihr gerne Claude nutzt, dann freut ihr euch oder könnt ihr euch in Europa zumindest sehr bald freuen, weil in den USA sind schon Jubelmeldungen in den letzten Tagen durch das Internet kursiert, nämlich alle Claude-User freuen sich, dass Claude endlich eine Suchfunktion, eine Internet-Suchfunktion bekommen hat. Bis jetzt konnte Claude nicht auf die Echtzeitinformationen aus dem Web zurückgreifen. Jetzt kann er das. Also das, was ChatGPT schon länger kann oder Perplexity sowieso schon seit immer kann, das kann jetzt Claude auch. Also alle Claude-Fans freuen sich, vor allem die Bezahl-User können das nutzen. Das ist ganz wichtig zu sagen. In weiteren News, das hat jetzt ein bisschen weniger mit den KI-Modellen zu tun, aber doch irgendwie auch. Ich finde es ganz spannend. Es hat mich wirklich begeistert und meinen Sohn übrigens auch. Bei der GTC-Konferenz in San Jose hat NVIDIA-Chef Jensen Huang einen kleinen Roboter vorgestellt, den er in Zusammenarbeit mit Disney und Google entwickelt hat. Also NVIDIA hat das, also dieses Konsortium aus drei Unternehmen, hat so einen kleinen R2-D2, Wall-E oder was auch immer Roboter vorgestellt, auf die Bühne gebracht. Jensen Huang hat mit ihm auf der Bühne interagiert. Der Roboter hat so seine Handbewegungen erkannt, hat auch seine Anweisungen richtig interpretiert, hat Emotionen gezeigt. Und das ist genau das, was dieser kleine Roboter tun sollte in Zukunft, nämlich in den Disney-Parks soll der Roboter mit den Gästen in Echtzeit interagieren und eben Emotionen zeigen, in einfache Gespräche mit ihnen kommen und so langfristig für Personalisierung in den Disney-Parks sorgen und damit die Erfahrung der Besucher verbessern. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann bei den bei den Eltern ankommt, wenn der kleine Roboter die kleine Tochter oder den Sohn begrüßt und vielleicht gleich mit Vornamen und sagt, liebe Maria, vor 2 Jahren warst du das letzte Mal da, freue mich, dass du wieder da bist. Ob das gut ankommt oder vielleicht ein bisschen spooky, wir werden sicherlich davon hören und sehen. Und wenn jemand von euch vielleicht nach Disneyland fährt in den USA, vielleicht werdet ihr dem kleinen Roboter bald begegnen. Jedenfalls ein riesiger Schritt in Bereich Robotics und in diesen sogenannten Physical AI Space. Darüber werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr sprechen. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen für das heutige Update, aber wirklich eine super, super spannende Entwicklung. Last but not least, es war eine Randnotiz, weil es geht eigentlich sozusagen nur darum, dass jemand einen neuen Job bekommen hat. Aber warum ich das heute erwähne? Nämlich Apple hat einen neuen Chef von Siri angekündigt. Eine Person namens Mike Rockwell, der bis vor kurzem das Vision Pro Team geleitet hat, wurde vom Tim Cook als New Head of Siri angekündigt. Und warum ich euch das erzähle? Weil Siri ist wirklich im Vergleich zu allen anderen Tech-Unternehmen oder überhaupt an Modellen und Anwendungen wirklich nicht gut, und es gibt vor allem in den USA wirklich sehr, sehr, sehr viel Unmut über Apple Intelligence und über Siri und wie schlecht das alles funktioniert. Und Apple fängt schon an, User zu verlieren, weil die eben Siri nicht mehr gut ist. Das heißt, das ist der letzte Versuch, vielleicht der letzte Versuch von Apple, wirklich die Siri zu retten und da für Verbesserungen zu sorgen. Also ich hoffe, ihr alle, ich bin es nicht, Apple-Jünglinge, werdet auch die Arbeit vom lieben Mike Rockwell sehr bald zu spüren bekommen. Das war's mit dem heutigen kurzen KI-Update. Wir gehen jetzt rüber zu Lisa. Und ich frage gleich die Lisa, was hältst du von all den News? Oder hast du irgendeine News heute, gestern, vorgestern gehört aus der KI-Welt, die dich beeindruckt hat?
Ja, ich lese jeden Tag irgendwelche KI-News, also die Tech-News sind momentan sehr getrieben von künstlicher Intelligenz. Was mir aufgefallen ist, ist einerseits die Ankündigung von ChatGPT heute mit dem Bildgenerator. Da fand ich jetzt deine Einordnung dazu auch sehr spannend, weil ich habe ihn mir noch gar nicht angesehen. Und so grundsätzlich, ich glaube auch DeepSeek hat diese Woche irgendein neues Update veröffentlicht. Und ich habe da immer das Problem, wie wichtig sind diese Updates tatsächlich? Also so etwas wie der Bildgenerator finde ich schon wichtiger, aber oftmals habe ich das Gefühl, es wird momentan, also ich sehe das als Journalistin immer sehr kritisch, wenn wirklich wegen jedem kleinen Ding, was irgendwie geändert worden ist, eine Nachricht rausgehauen wird. Und es ist aus wirtschaftlicher Sicht machen die das halt dann auch, um zu sagen, okay, wir machen da was. Und natürlich, wenn du jetzt über KI sprichst, dann kannst du damit auch deinen Aktienkurs beeinflussen. Und ich glaube, deswegen hat das auch Apple gemacht mit dem neuen Siri-Chef, um einfach da auch nochmal eine neue Dynamik reinzubringen und auch den Leuten zu zeigen, hey, wir machen eh was. Aber so im Gesamtkontext frage ich mich dann immer, wie wichtig ist das dann tatsächlich? Aber um da jetzt bei den Disney-Robotern anzuschließen, die waren tatsächlich auch bei der South by Southwest schon auf der Bühne. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist ein Thema, worüber auch sehr viel gesprochen worden ist auf der Konferenz, physische KI. Weil wenn wir jetzt über KI sprechen, sind es oftmals halt die Sprachmodelle oder die Tools, die wir halt am Desktop oder am Mobiltelefon anwenden. Aber ich glaube, so die nächste Generation oder was die Big Tech-Konzerne jetzt schon beschäftigt, ist einfach die Frage, wo verbauen wir das und wo kriegen wir das noch rein, weil da wahrscheinlich auch mehr Potenzial ist, damit Einnahmen zu generieren, als in unter Anführungszeichen jetzt mit einem Chatbot, der $10 im Monat kostet.
Ja, das stimmt. Das ist eine tatsächlich, was du gemeint hast mit dieser Frage, welche News ist wichtig und wofür ist das sinnvoll, das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen auch, oder, der Moment der Journalisten und Journalistinnen, um das einzuordnen, oder auch Business-Analysten, weil die News so viele sind und jedes Unternehmen fühlt sich das fast unter Zwang, alles, was sie tun, zu veröffentlichen. Wobei, ehrlicherweise, ich bin schon sehr lange in der Tech-Branche und ich habe das Gefühl, vor 25 Jahren, 20 Jahren war es nicht viel anders. Also wir haben uns damals noch in der Telekommunikation auch alle gematcht. Wer wird als erster die PR um 9 in der Früh veröffentlichen? Und wenn das um 9 ist und nicht um 9.30 Uhr, war das schon wichtig, dass man sich beeilt. Also ein bisschen diese Dynamik fühlt man auch heute. Wobei ich dir absolut recht gebe, dass man immer die Frage dann dazu stellen muss, wozu ist das gut oder warum ist das sinnvoll? Wer hat dann Nutzen davon? Was wird sich dadurch verändern? Und für mich persönlich immer die Frage, was tue ich dann anders als User, als Expertin oder auch als Führungskraft, wenn diese neuen Möglichkeiten da sind, was tun wir dann anders? Dein Fokus liegt aber genau auf diesen Themen. Ja, du bist ja nicht nur Tech-Journalistin, du behandelst ja sehr viele Wirtschaftsthemen, Business-Themen. Erzähl ein bisschen unserem Publikum, auch über deinen Newsletter.
Ja, ich betreibe seit einigen Jahren den Newsletter Smart Casual, wo wir über Wirtschaft und Tech berichten und dir die Nachrichten so kuratieren und aufbereiten, dass du innerhalb kürzester Zeit informiert bist und einfach informiert in den Tag starten kannst und weißt, was du jetzt wissen musst oder was dich beschäftigen soll. Das machen wir jetzt seit einigen Jahren. Einerseits eben, also ich bezeichne es immer als Newsletter First Medium, also der Newsletter ist unser Kernprodukt, aber wir machen mittlerweile auch mehr Social Media und ich starte jetzt auch einen Podcast, um das auch auf andere Kanäle auszuweiten. Und mein Ziel oder auch die Vision von Smart Casual ist, dass wir die Leute dazu motivieren, die Wirtschaft zu verstehen einerseits, aber auch mitzugestalten, die Zukunft mitzugestalten und den Leuten auch ein bisschen so ein Wegweiser zu sein, was sie jetzt wissen müssen oder was sie auch nicht wissen müssen. Also das ist etwas, was mich immer sehr beschäftigt, eben gerade wenn ich die Nachrichten korrigiere, wie wichtig ist das jetzt wirklich für dich, dass du das wissen musst oder ist es eigentlich für uns jetzt zum Beispiel das komplette Nerds. Wir wollen natürlich wissen, wie das funktioniert, aber wenn du jetzt eine Führungskraft oder ein Unternehmer, Unternehmerin irgendwo bist, dann beschäftigen dich halt ganz andere Sachen und musst vielleicht nicht jedes Detail wissen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon versuche, den Leuten zu vermitteln. Ja, es bewegt sich gerade viel, aber dann eher so das Big Picture zu sehen. Was bedeutet das, wenn jetzt eben so viele Tech-Konzerne auch sparen müssen und dann voll auf AI umschiften. Also man sieht dann halt so große Bewegungen in diesen ganzen Tagesmeldungen, die wir immer sehen, die du ja auch konsumierst. Wenn man das alles dann mal so ein bisschen von oben betrachtet, sieht man da einen Trend und das versuche ich damit zu vermitteln.
Und eben der Newsletter heißt Smart Casual. Ich glaube, es steht auch in dem Namen ein bisschen, dieser niederschwellige Zugang zu trotzdem großen Geschichten. Ja. Wie hat sich deine Arbeit, ich glaube, du betreibst den Newsletter seit 5 Jahren circa, und da hat sich eben auch in der Technologie einiges getan, nämlich in deinem Workflow. Also vielleicht erzählst du uns ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie hast du den Newsletter vor 5 Jahren gemacht und was ist jetzt heute vielleicht anders?
Ja, der Newsletter ist als Lockdown-Projekt entstanden, im ersten Lockdown vor 5 Jahren, weil ich einfach die Leute informieren wollte, was gerade in der Wirtschaft passiert, und alle sind nur daheim gesessen und haben Netflix geschaut und Brot gebacken, und ich habe mir gedacht, da passieren gerade extrem spannende Dinge und niemand interessiert sich dafür. Und deswegen habe ich so als niederschwelliges Produkt wirklich einfach mal den Newsletter gestartet, ohne jetzt eine große Strategie zu haben, was ich überhaupt nicht empfehle. Also das würde ich bei Kunden niemals machen. Aber für mich war es okay, ich schaue jetzt einfach mal, wer das abonniert. Und dann war es halt lange auch ein Side-Project, bis ich irgendwann so vor 2 Jahren gesehen habe, okay, wenn ich da mehr Ressourcen reinstecke, kann daraus wirklich auch ein Medium entstehen, das jetzt mehr nur als ein Nebenprojekt ist. Vom Workflow her hat sich schon einiges verändert, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, bahnbrechend. Ich nutze schon sehr viel KI im Alltag, wobei ich das, glaube ich, schon immer gemacht habe, weil in vielen Tools ja schon seit Jahren KI verbaut ist und nicht erst seitdem es ChatGPT gibt. Aber das war auch so ein Moment, wo dann alle angefangen haben, das besser zu kommunizieren, weil sie gesehen haben, okay, die Leute checken es jetzt endlich und jetzt müssen wir den Leuten sagen, dass wir eh auch KI-Features haben. Aber was mich tatsächlich jetzt so in diesem Jahr beschäftigt und wo ich auch schon ein bisschen Weiterbildung gemacht habe, ist wirklich so redaktionelle Workflows zu automatisieren. Da spiele ich mich gerade ein bisschen mit Make und Zapier, um wirklich solche Workflows aufzubauen und dann die unterschiedlichen Tools dann einzubinden oder halt dann dementsprechend auszuspielen, was ich persönlich gar nicht so einfach finde. Also ich finde, das braucht man auch extrem viel Zeit, so etwas zu automatisieren. Also für mich muss man einen Teil Zeit nehmen, um wirklich nur das zu machen und nicht irgendwie nebenbei noch was anderes, sondern wirklich einfach den ganzen Workflow durchzudenken. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch die Erwartungshaltung, weil das, was ich mache, also wir produzieren schon auch eigene Inhalte und machen auch Interviews und Analysen, aber sehr viel von dem, was wir machen, ist einfach Nachrichten zu kuratieren. Das heißt, eigentlich ist es jetzt keine Rocket Science und eigentlich müsste es relativ einfach auch skalierbar sein oder auch automatisierbar sein, aber ich habe das auch gesehen mit MitarbeiterInnen, wie sehr das dann schon an meiner Erfahrung hängt. Und diese letzte Auswahl, okay, was ist heute wirklich wichtig oder was wollen wir unserer Community mitgeben? Ich glaube, das ist auch extrem wichtig zu wissen, wer ist denn unser Publikum? Und ich glaube, das kann eine KI weniger gut abschätzen als ich jetzt, weil ich das als Betreiberin quasi besser im Gespür habe oder noch besser im Gespür. Und deswegen habe ich meine Erwartungshaltung, glaube ich, auch so in den letzten 2 Jahren, wo dieser Hype aufkam, auch ein bisschen zurückgeschalten, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann gar nicht so viel automatisieren, wie ich möchte oder noch nicht. Aber ich bin zum Beispiel jemand, also ich muss das, was ich jetzt mache, also ich mache es gern, aber ich muss es nicht ewig machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich dann schon meine KI so trainieren kann, dass es wirklich mich ersetzt oder in weiten Teilen das, was ich mache, ersetzt. Aber ich merke halt gerade, wie viel Arbeit das noch ist. Und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr verstehe ich dann auch nicht diese Frage, wo sich alle Leute fragen, verliere ich jetzt meinen Job? Und ich finde das immer noch sehr weit entfernt. Die Frage sollte eher sein, wie verändert sich mein Job oder welche Ressourcen habe ich dann, wenn ich eben, so wie es bei mir ist, ich mache einerseits sehr viel Inhalte, kümmere mich aber auch um den Unternehmensaufbau und schaue, dass Einnahmen reinkommen, und andererseits verdiene ich eben auch noch viel mit Beratung und anderen Aufträgen. Das heißt, eigentlich versuche ich halt, mich da immer mehr frei zu spielen, und die Frage ist halt, welche Teile kann man automatisieren und welche nicht.
Welche will man auch nicht automatisieren? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn dir etwas total viel Spaß macht, das weiterhin selber zu machen. Darf ich dich fragen, wirklich sehr speziell, das Deep Research Feature, hilft dir das in der Recherche? Hast du das schon oft angeschmissen?
Ich nutze Also wo ich tatsächlich KI ganz gern nutze, ist einfach so, um diese initiale Gehirnarbeit auszulagern. Also dieses, ich muss mir jetzt ein Thema überlegen oder welche zu dem Überthema, was könnte ich dazu machen? Das mache ich schon ganz gern, dass ich das zum Beispiel in ChatGPT oder auch, also gerade wenn es um Recherche geht, arbeite ich eher mit Perplexity und Notebook LM, weil da merke ich halt, dass die für mich zumindest, also die Arbeit mit Quellen besser ist als mit ChatGPT. Aber so richtig, ja, also für mich ist es als journalistisches Tool, also wirklich für die journalistische Recherche, sind viele Sachen einfach noch nicht einsetzbar, weil für mich ist halt immer die Frage, woher kommen die Daten, was sind die Quellen? Und da merke ich halt nach wie vor, also bei allen Tools, auch bei Perplexity, dass die Datenquellen dann jetzt keine Fake-News-Plattformen sind, aber zum Beispiel dann Corporate-Blogs oder dann berichtet ein Blog über eine Studie, aber ich weiß nicht, stimmt das dann wirklich mit dem zusammen, was in der Originärstudie gestanden ist und muss dann erst gleich wieder auf diese Quelle gehen. Und von dem her, also wenn man wirklich qualitative journalistische Arbeit machen möchte, dann kann man eigentlich sich sehr wenig drauf vertrauen. Also, wo ich es eher dann dafür nutze, zum Beispiel bei DeepL zum Redigieren von Texten und solchen Dingen oder einfach dann zum Strukturieren von Texten oder wenn ich eben einen langen Report habe, mir da die Key Facts rauszuziehen, das mache ich schon ganz gerne. Aber so als reines Recherchetool ist es zwar für so diesen Input geben, genauso wie wenn du mit einer Kollegin sprichst, ah, was könnte man dazu machen, ohne da jetzt irgendwie schon großartig Quellen zu recherchieren, da finde ich es super, aber je mehr ich in die Tiefe gehen möchte, umso mehr merke ich halt, dass ich schon noch sehr viel Arbeit allein leisten muss.
Ja, es ist noch nicht wirklich verlässlich genug. Ja. Der Benedict Evans, den ich sehr gern mag, ist ein Business Analyst, der auch einen eigenen Newsletter hat. Ich finde, er hat das Ganze gut auf den Punkt gebracht, wenn dieser Deep Research zu 95% richtig ist, dann ist das trotzdem nicht gut genug, weil du nicht weißt, wo diese 5% in einer Recherche, vor allem in einer journalistischen Recherche, muss man sagen, es gibt viele, viele Fälle, wo das vollkommen ausreicht, dass man 95% richtig bekommt, aber bei bestimmten Dingen will man oder muss man sicher gehen, dass das wirklich eine verlässliche Analyse ist. Aber jetzt ein bisschen ein Schwenk zu dem, also von deinen Workflows zu dem, was du in Texas gesehen hast. Tell us about it. South by Southwest in Texas. Du bist ja nicht zum ersten Mal dort gewesen. Was hast du heuer erlebt?
Genau, ich war jetzt zum dritten Mal da. Warst du schon mal dort?
Nein, leider noch nie.
Kann ich sehr empfehlen, weil du wirklich in einer Woche sehr geballt sehr viele Informationen siehst. Für mich persönlich und ich glaube, für dich wäre es jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, wow, das war jetzt mindblowing, weil wir schon sehr tief drinnen sind in der Materie. Ich glaube, viele Leute, die dorthin gehen, sind nicht unbedingt so tief drinnen in den Themen wie wir. Also wenn du halt irgendwo eine Führungskraft bist und dann einmal dahin kommst, dann denkst du, wow, alles neu. Aber wenn du dich sehr, sehr viel oder sogar täglich damit beschäftigst, da muss ich jetzt sagen, waren es nicht viele Neuheiten, die mich jetzt vom Sessel gehaut haben, aber auch da ist für mich dann so diese Frage, okay, was sind die großen Trends und worüber würde wirklich so immer wieder gesprochen? Und das eine habe ich eh schon erwähnt, diese physische KI, also wirklich die Frage, wo verbauen wir künftig KI und wie, also ein Beispiel dafür ist ein Computer, der mit Gehirnzellen, also wo Gehirnzellen nachgebaut werden, der ist jetzt vor einigen Wochen erst vorgestellt worden. Wo man sieht,
das müssen wir ganz kurz erklären. Das müssen wir ganz kurz erklären für die Leute, die es zum ersten Mal hören. Es ist wirklich schwer, sich das vorzustellen. Also es wurde ein Computer aus menschlichen Gehirnzellen gebaut. Es ist tatsächlich so eine riesige Box und man gibt die Eingabe und es werden nicht die Mikrochips verwendet, sondern menschliche Gehirnzellen werden verwendet, um Dinge auszurechnen. Also Es ist genau das, wie es klingt, nämlich ein Brain-Computer.
Ja, aber genau, du kennst das schon, also für dich ist das jetzt auch keine Neuheit, aber ja, also da sieht man halt, was möglich ist und es wirkt momentan noch sehr futuristisch und abstrakt und ich glaube, das ist auch nichts, was morgen dann marktreif ist, aber man sieht halt, dass die Unternehmen oder die Forschung einfach schon ganz woanders sind, als wir sind, weil wir reden jetzt über, ChatGPT hat einen Bildgenerator veröffentlicht. Ja. Eigentlich sind da schon viele andere große Themen, über die gerade nachgedacht wird oder geforscht und entwickelt wird. ein großes Thema waren auch Quantencomputer und auch die Frage, wie sehr spielt, dass du mit KI und Quantencomputer dann eigentlich so ein Powerhouse hast. Und bei Quantencomputern sind wir auch noch gar nicht so weit, dass da irgendwas Großes in den nächsten Jahren veröffentlicht wird oder möglich ist. Also man sieht schon, dass jetzt immer mehr Meilensteine kommen und in ein paar Jahren schon einiges möglich sein wird. Aber ich habe jetzt das Gefühl, gerade bei Quantencomputern ist es so wie bei KI vor 15 Jahren. Also als Journalistin habe ich auch vor 15 Jahren schon über künstliche Intelligenz berichtet. Mhm. Und es hat niemanden interessiert, was einfach so abstrakt und weit weg war. Und plötzlich war so etwas wie ChatGPT da und alle checken, was das ist. Und ich glaube, bei Quantencomputern ist halt gerade dieser Moment, ja, es schwirrt irgendwo herum, aber keine Ahnung, wofür ich das dann brauchen kann oder wir als Enduser sowieso nicht, aber in der Forschung und Entwicklung wird das ein sehr wichtiger Bereich sein. Aber in 5 Jahren vielleicht kann etwas passieren, wo wir sehen, okay, deswegen ist das jetzt wichtig. Und das waren für mich so die 2 großen Themen. Und der 3. große Trend, den ich mitgenommen habe, ist einfach auch so diese Gegenbewegung zu den Social Media Plattformen, die wir jetzt in den vergangenen 15 Jahren hatten, die sehr algorithmengetrieben waren, die sehr intransparent geworden sind. Und da haben wir jetzt mit Signal, mit dem Messenger und auch Blue Sky, dieser Twitter-Alternative, 2 Plattformen, die auch auf der South by sehr stark vertreten waren und eine sehr große Bühne bekommen haben, die sich eigentlich genau sehr kritisch gegenüber dem Einsatz von KI im Hinblick auf Privatsphäre, und im Hinblick auf die Kontrolle, die die NutzerInnen haben und haben dürfen. Also das sind große Themen, über die halt die Big-Tech-Konzerne momentan nicht sprechen, weil sie auch wahrscheinlich nicht mehr drüber sprechen wollen oder können als InvestorInnen-Sicht. Aber die kleineren Plattformen haben jetzt noch diese Freiheit, da wirklich auch ein Gegengewicht zu schaffen. Und das finde ich ganz spannend, ob das passieren wird, also wie viele Macht diese Plattformen tatsächlich auch bekommen werden oder ob ein Blue Sky in 3 Jahren auch von Meta gekauft wird, was durchaus auch passieren könnte, aber ja. Also das waren so diese 3 großen Überthemen, die ich mitgenommen habe, wo man halt sieht, es bewegt sich momentan sehr viel. Und da komme ich wieder zurück auf diese kleinen Nachrichten, die jeden Tag aufpoppen, da ein neues Feature, dort ein neues Feature. Manchmal habe ich das Gefühl, es lenkt uns dann eigentlich von den großen Bewegungen ab oder einfach so das, was wir am Radar haben sollten für die nächsten Jahre.
Ah, guter Punkt. Von wegen großen Themen, es gab einige Berichte darüber, dass eigentlich, also South by Southwest ist eher ein bisschen progressiv, liberal, eingestellt, progressiv, nach amerikanischen Werten. Und es gab einige Berichte, die gemeint haben, naja, dafür, dass es so eine progressive Konferenz ist, war eigentlich sehr wenig Trump-Kritik und generell wurde eigentlich sehr wenig thematisiert, wie faschistisch langsam die USA werden. War das auch dein Eindruck?
Ich war schon bei einigen Panels und Talks, wo das durchaus auch diskutiert wurde oder angesprochen wurde. Aber eben die Google AI Quantum-Chefin hält sich da sehr zurück, zum Beispiel, oder auch die Priscilla Chan, die Frau von Mark Zuckerberg, die eine Foundation gemeinsam mit ihrem Mann hat, wo sie auch sehr viel KI-Forschung betreiben, die hat sich da auch sehr zurückgehalten. Also die werden zwar gefragt, aber sind dann sehr diplomatisch in den Antworten, weil sie auch nicht so wie eine Blue Sky-Geschäftsführerin oder eine Signal-Geschäftsführerin einfach auch diese Freiheit noch haben, da kritisch zu sein. Und was man auch bedenken muss, wenn man dort lebt oder wenn man dort einen großen Konzern führt, hat man dann natürlich nochmal andere Wahrnehmungen oder halt ist es, glaube ich, nicht so schwarz-weiß, wie wir das sehen mit unseren Werten. Aber wenn du halt da ein Unternehmen führst mit tausenden Arbeitsplätzen und weißt, ja, der Fokus ist momentan USA, also das habe ich auch mitgenommen, der Fokus ist nur USA, weil da wird investiert, also wenn in den nächsten paar Jahren Geld wohin fließt, dann ist es USA und deswegen ist momentan sehr wenig Interesse auch am europäischen Markt, habe ich das Gefühl, mehr am asiatischen Markt, aber man sieht halt, dass sich alles momentan sehr auf die USA konzentriert. Was ich dann wiederum spannend finde für uns in Europa, wo ich mir denke, wir könnten jetzt eine Chance nutzen, um uns unabhängiger von den US-Plattformen zu machen, weil wir haben in den vergangenen 15 Jahren diesen Plattformen halt auch bei uns sehr viel Platz gegeben, auch wenn die EU mittlerweile eh auch strenger ist und Regulierungen eingeführt hat. Aber trotzdem haben wir sie einfach mal die Macht aufbauen lassen, bevor wir gesagt haben, sollten vielleicht doch irgendwas unternehmen. Und ich glaube, da könnten wir jetzt in Europa viel mehr drüber nachdenken, okay, wie können wir unsere eigenen Technologien und Unternehmen fördern. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Auch im KI-Bereich. Also das ist wahrscheinlich auch bei dir, ist mit dem, was du machst und auch mit deinen Kunden machst, wahrscheinlich auch ein Thema, wie viel nutzen wir Tools aus anderen Ländern oder halt aus den USA und Asien versus Europa. Und es gibt ja auch in Europa einige Vorzeige-Startups.
Ja. Na, voll spannend und voll schön, eigentlich auch so einen ehrliche andere Perspektive also auf die USA zu bekommen, also aus erster Hand, aus deiner Erfahrung. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge drüber machen und aufnehmen. Und ich bin mir sicher, du thematisierst das regelmäßig in einem Newsletter. Insofern eine absolute Empfehlung für alle, den Newsletter zu abonnieren. Weil wir uns langsam jetzt dem Schluss unseres Podcasts annähern, möchte ich gern, und das passt perfekt zu dem, was du vorhin erzählt hast, über South by Southwest, möchte ich gern mit einer Frage beenden, die ich eigentlich immer im Podcast stelle, nämlich, wie siehst du die Zukunft der KI, der Tech-Welt, wie stellst du dir vor deine Arbeit, du hast es auch ein bisschen angerissen, in 3 bis 5 Jahren, was ist da anders?
Ja, also idealerweise habe ich schon erwähnt, ich würde gerne tatsächlich mehr automatisieren und wirklich noch mehr KI einsetzen und wirklich smart einsetzen. Also da wünsche ich mir, dass die KI-Tools oder wir zumindest auch immer mehr lernen, wie wir diese KI-Tools für uns quasi entwickeln oder adaptieren können. Und auf größerer Ebene finde ich spannend die Frage, wie müssen wir unsere Bildungssysteme dementsprechend anpassen, weil wir reden jetzt immer sehr viel darüber, KI wird uns Jobs wegnehmen, aber du weißt das ja auch von Studien, es ist nicht, also natürlich werden Jobs wegfallen, aber es werden sehr viele Jobs entstehen, so wie es vor 20, 30 Jahren mit dem Internet war. Und da gab es ja, also das, was wir zum Beispiel machen, hätten wir vor 20 Jahren auch nicht machen können. Und ich glaube, darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten, einerseits als Gesellschaft, aber auch eben, das ist etwas, was ich mit Smart Casual immer transportieren möchte, du kannst sehr viel auf persönlicher Ebene machen, um dich darauf vorzubereiten und auch einfach diese Dinge im Kopf zu behalten. Und ansonsten finde ich noch so spannend diese Frage, das Datenmaterial für KI, also auch, was auch bei der South By immer wieder angesprochen worden ist, wie wichtig Datenmarktplätze werden, um eben diese KI zu trainieren. Oder auch die Frage nach der Superintelligenz. Also das ist auch etwas, was jetzt immer wieder aufpoppt, dass die künstliche Intelligenz irgendwann in absehbarer Zeit mit den menschlichen kognitiven Fähigkeiten vergleichbar ist oder sogar noch gescheiter wird als wir. Und das finde ich schon ganz spannend. Und ich habe das Gefühl, dass wir das immer so ein bisschen verpassen, wenn wir eben dann drüber sprechen, ah, okay, da gibt es dieses neue Feature. Aber eigentlich sollten wir wirklich eher so über diese großen Entwicklungen, Bewegungen sprechen, die da kommen werden.
Ja, so werden, genau, wir sie auch beeinflussen können. Ich bin definitiv der Meinung, dass wir alle mitgestalten können, weil wann, wenn nicht jetzt. Liebe Lisa, danke, dass du heute da warst und danke für die super, super spannenden Einblicke in deine Arbeit, in deine Reise, in deine Erfahrungen und auch danke für die großen Fragen. Also ich bin absolut bei dir, dass das Priorität haben muss. Aber die Basis davon ist, dass wir wissen, wovon wir sprechen und dass wir eigentlich uns auch da am Laufenden halten, im Kleinen und im Großen. Insofern nochmal danke, dass du da warst. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Wien und für euch alle, die heute zugehört habt, habe ich eine kleine Bitte eigentlich. Hinterlasst dem Podcast bitte eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple, weil der Algorithmus dieser Plattformen mag das sehr. Ich weiß, das ist eine kleine extra Aufgabe, aber es würde einfach helfen, dieses Podcast ein bisschen mehr Menschen zugänglicher zu machen und das, worüber wir sprechen und wie wir uns eigentlich gemeinsam weiterbilden, noch mehr zu verbreiten. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit weiteren News und weiteren super tollen Gästen. Ich sage tschüss und danke.
Danke.